Ja, guten Abend allerseits. Nach meinem Verständnis kommt mir im Rahmen dieser Aktuellen Stunde die Aufgabe zu, nicht unmittelbar zum Brexit Stellung zu nehmen, sondern einige Bemerkungen zu den öffentlichen Dynamiken zu machen, die zum voraussichtlichen Austritt Großbritanniens aus der EU geführt haben. Das Referendum, seinen Ausgang und seine Folgen haben Fragen aufgerufen, die in demokratietheoretischer Hinsicht nicht grundsätzlicher sein könnten. Wer ist das Volk? Wie wird aus einer verstreuten Menge von Menschen, die einander nicht kennen, ein Kollektiv, genauer eine als Person vorgestellte Entität, der ein Wille attribuiert werden kann, zum Beispiel der Wille auszutreten? Wie gelangt es zu seiner Stimme? Wer spricht, wenn das Volk spricht? In republikanisch verfassten Staaten, die sich auf das Prinzip der Volkssouveränität gründen, wird dieses Problem bekanntlich durch Formen der Stellvertreterschaft und Fürsprache gelöst. Richter sprechen ihre Urteile im Namen des Volkes, Abgeordnete sind Volksvertreter, von der Parlamentsmehrheit gestellte Regierungen sind ermächtigt, anstelle des Volkes und für das Volk Handlungen auszuführen. Der Bezug zur Bevölkerung als solcher ist dabei also nur indirekt hergestellt durch periodisch abgehaltene Wahlen von Parteikandidaten oder durch andere noch stärker vermittelte Autorisierungen wie im Fall der Gerichtsbarkeit. Ganz anders das britische Referendum, bei dem eine Sachfrage von höchster politischer Bedeutung unmittelbar von der Stimmenmehrheit der aktiven Wähler abhängig gemacht wurde. Idealtypisch stehen sich hier zwei Spielarten demokratischer Praxis gegenüber, die repräsentative und die direkte, neuerdings verstärkt als partizipativ bezeichnete Demokratie. Die Kritik am Modus der Repräsentation als Verfälschung des Wählerwillens, Bevormundung, Ermächtigung einer auf ihren eigenen Vorteil bedachten Politikerkasse und so weiter, verbunden mit dem Imperativ, stattdessen doch das Volk sich selbst regieren zu lassen, hat eine lange und ehrwürdige Tradition. Umgekehrt ist die Idee politischer Stellvertretung aus einer tiefen Skepsis nicht nur gegenüber der Praktikabilität, sondern auch gegenüber der Wünschbarkeit einer solchen Selbstregierung des Volkes erwachsen. Nicht erst die Exzesse der Französischen Revolution haben zu Theoriebildungen geführt, die das Staatsvolk als ideelle Entität und pouvoir constituant sehr sorgsam vom empirisch vor Augen stehenden Volk als erregter Masse, als Pöbel, als einer zu Lynchjustiz, Massenhysterie und Diktatur der Mehrheit tendierenden und dadurch unberechenbaren politischen Größe abzuheben versuchen. Pöbel als konstitutiv mit großem P, das kleine Pöbel, der Pöbel. Regierung für das Volk im Rahmen einer konstitutionellen und rechtsstaatlichen Ordnung ist insoweit Regierung gegen das Volk. Und seinen politischen Repräsentanten kommt damit die Aufgabe zu, im Sinn einer höheren Vernunft, einer kühleren und leidenschaftslosen Erwägung aller Umstände und Handlungsfolgen den Abstand der demokratischen Politik von Stimmungen und Ansichten in der Bevölkerung zu sichern. Wenn die gewählten Repräsentanten ihr Amt rechtens versehen, so heißt es in den die Entstehung der US-amerikanischen Verfassung begleitenden Federalist Papers von 1787-88, dann, Zitat, kann es geschehen, dass die Stimme des Volkes, wenn sie von seinen Vertretern erhoben wird, eher zum Wohl des Ganzen ertönt, als wenn sie aus dem Volk selber spricht, das zu diesem Zweck zusammentritt. Aus einem ähnlichen Grund wurde damals erwogen, das passive Wahlrecht nur wohlhabenden, unverschuldeten, zudem durch Landbesitz abgesicherten Bürgern zuzugestehen, denen allein die heitere Interesselosigkeit zugetraut werden konnte, strittige Belange rein im Sinne des Gemeinwohls zu entscheiden. Ein Typ wie Donald Trump stand den Vätern der amerikanischen Verfassung nicht vor Augen. Bei allen Erwartungen an eine weitgehende Deckungsgleichheit zwischen den Ansichten der Repräsentierten und der Repräsentanten, wie sie zumal in Zeiten des Wahlkampfs geweckt werden, ist also in die repräsentative Demokratie ein distanzierendes und sich potenziell verselbstständigendes Element eingebaut, dessen Sinn nicht in der Verbindung, sondern in der Unterbrechung einer allzu dichten Interdependenz zwischen Wählern und Gewählten besteht. Es äußert sich in einer Art Treuhänderschaft der politischen Vertreter, die, indem sie allein nach dem Richtmaß ihrer Vernunft und ihres Gewissens urteilen, am Ende doch besser für das Volk sorgen, als dieses selbst, das in seiner Wankelmütigkeit, Affektbeherrschtheit und Unkenntnis versteht. Politische Repräsentation hat insofern eine durchaus oligarchische Komponente, die letztlich in einem Überhang der Autorisierung über die Kontrolle besteht. Sie lebt davon, dass die Delegation politischer Entscheidungsbefugnis mit einem entsprechenden Vertrauen gegenüber den Delegierten und dem politischen Betrieb als Ganzem einhergeht. Insofern ist politische Repräsentation nicht nur ein Notbehelf, wenn in modernen Flächenstaaten, anders als in Polis der Antike, sich nicht mehr alle Bürger versammeln können. Sie hat vielmehr eine positive Funktion und soll der Stabilisierung politischer Rationalität dienen. Zu diesem Zweck ist es dann ein geradezu funktionales Erfordernis, eine Art Puffer zwischen Repräsentanten und Repräsentierten zu schaffen, der sowohl die soziale Abhängigkeit als auch das Wissen voneinander vermindert. Politische Kompetenz kann sich nur dort entfalten, wo das Wissen beider Seiten voneinander reguliert und gefiltert ist. Der Volksvertreter blendet idealiter die vielen partikularen Meinungen aus, die in seiner Wählerschaft kursieren, um in den zuständigen Gremien sachverständige Lösungen zu erzielen. Andernfalls verliert er langfristige Erfordernisse aus den Augen. Das zeitgenössische Stichwort dafür hieße Stimmungsdemokratie. Seinerseits ist er aber auf Diskretionsschutz und auf so etwas wie die gläubige Indifferenz des Wahlvolkes angewiesen, zumal wenn es um operative Interna geht, die nicht in allen Details vor der Öffentlichkeit auszubreiten sind und auch nicht in jedem Stadium basisdemokratisch beglaubigt werden könnten. Diese Beziehung politischer Halbdistanz, die er zum Wahlvolk unterhält, muss sich also auf eine strukturell gleichgelagerte, informationelle Halbdistanz stützen können. Anders formuliert: Auch das Nachrichtenwesen repräsentativer Demokratien muss im Großen und Ganzen repräsentativ organisiert sein, das Merkmal der Durchlässigkeit mit dem Merkmal professioneller Distanzwahrung verbinden, durch Selektion, Bündelung der kollektiven Aufmerksamkeit, parteipolitische Zurückhaltung, zugleich aber auch Einpassung des Geschehens in den herrschenden politischen Sprachgebrauch und so weiter. Kurzum, es geht bei all dem um die Herstellung dessen, was seit gut 200 Jahren bürgerliche Öffentlichkeit heißt. Klassischerweise kam diese Aufgabe den großen liberalen Presseorganen, später dem staatlichen Rundfunk und Fernsehen zu, die ähnlich der Politik Anspruch auf so etwas wie kompetente Treuhänderschaft gegenüber der notorisch uninformierten und für die komplexen Details des politischen Geschäfts nicht geeigneten breiten Bevölkerung erheben. Wenn die Krise des repräsentativen Systems in unseren Tagen unübersehbar geworden ist, so hängt dies deshalb eng mit einem neuerlichen Strukturwandel der Öffentlichkeit zusammen. In der Kommunikationswelt des digitalen Zeitalters werden die etablierten Zentren des Nachrichtenwesens geschwächt, zerfällt die kollektive Arena zusehends in voneinander isolierte, sich selbst verstärkende und dadurch punktuell machtvolle Teilöffentlichkeiten, werden überhaupt die Übermittlung von Nachrichten und die Bewirtschaftung von Meinungsmacht entprofessionalisiert. Infolgedessen entstehen Ansprüche auf direkte Partizipation, dezentrales Agenda-Setting und informationelle Selbstregierung, um das so zu nennen, die einerseits ein emanzipatorisches Potenzial in sich tragen, andererseits genau zu den Effekten von Radikalisierung und Parteienhass führen, vor denen die Vordenker des Republikanismus in der liberalen Ära immer gewarnt haben. Zugleich ist das Autoritätensystem der bisher gültigen Repräsentationsordnung einem massiven Schwund an Vertrauen und gefühlter Legitimation ausgesetzt. In der politischen Theorie wird über Repräsentation hauptsächlich im Hinblick auf die alternative Identität versus Differenz zwischen Repräsentanten und Repräsentierten diskutiert. Dadurch gelangen aber nach meiner Auffassung wesentliche Dynamiken aus dem Blickfeld, auf die ich hier abschließend hinweisen möchte. Denn es geht nicht nur um die Frage, ob Wähler sich von ihren Delegierten angemessen vertreten fühlen. Zwischen beiden Seiten spielen sich sehr viel komplexere Dynamiken ab. Das Verhältnis zum Repräsentanten ist nicht allein auf die Seite eines Identifikationsvergangens hin festzulegen. Es kann sich im Gegenteil geradezu durch Abstoßung und Feindseligkeit stabilisieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Mechanismus, den ich in Ermangelung eines besseren Begriffs als Exteriorisierung bezeichnen möchte. Er kann zwei Unterformen annehmen: Exteriorisierung von Ambivalenz und Exteriorisierung von Komplexität. Das will ich noch etwas eingehender erläutern. Exteriorisierung von Ambivalenz. Es ist auffällig und bisher meines Wissens nicht gut erklärt worden, dass die Wählerschaft westlicher Länder sich derzeit bei fast allen wichtigen Entscheidungen in einer Weise polarisiert, dass zwei ungefähr gleich große Lager entstehen. was ja rein arithmetisch erst einmal unwahrscheinlich ist. Das könnte sich beim amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf andeuten und es hat es in vorherigen Präsidentschaftswahlkämpfen schon gegeben. Es war bei der österreichischen Präsidentenwahl in spektakulärer Weise der Fall und gilt auch für das sehr knappe Brexit-Votum vor einigen Wochen, um nur diese hervorstechenden Beispiele zu nennen. Es ist zu vermuten, dass sich in dieser kollektiven Ambivalenz eine Unentschiedenheit spiegelt, die sich vielfach auch auf individueller Ebene quälend bemerkbar macht. Nehmen wir das Beispiel Deutschland. So gibt es einerseits Zustimmung zur Willkommenskultur, andererseits Sorge für Zuwanderung. Ungleich verteilt in einzelnen Personen, aber doch ein Dilemma, das mit unterschiedlicher Gewichtung in jedem Einzelnen laboriert. Eine psychoökonomisch nun sehr genehme Lösung besteht darin, diese Ambivalenz auszuverlagern, und zwar auf die Ebene der politischen Repräsentanten. Deren Ringen um eine unmögliche Lösung zwischen diesen beiden Vorgaben, wir wollen human sein, wir wollen aber nicht von Flüchtlingen überlaufen werden, kann dann als Unfähigkeit der politischen Kaste gebrandmarkt werden, sei es nach der einen oder nach der anderen Seite. Mit dem Effekt, dass ich mich durch Abwälzung meiner eigenen Unschlüssigkeit auf instituierte Dritte entlasten kann, und zwar umso müheloser, je weiter sie von dem Bereich meiner sozialen Solidaritäten entfernt sind, weshalb sich die EU als perfektes Ziel eines solchen Blame Games anbietet. Man fragt sich ein wenig, was man hätte überhaupt machen sollen, wenn es die EU nicht gegeben hätte, als denjenigen, dem man das alles aufhalsen kann, was einem weltpolitisch unangenehm ist. Der zweite Aspekt wäre die Exteriorisierung von Komplexität. Sie funktioniert nach dem gleichen Schema. Sie erlaubt es mir, Zusammenhänge, die mir in der globalen Verkettung undurchschaubar sind und als bedrohlich erscheinen, genau den politischen Repräsentanten anzulasten, die von mir mit ihrer Bewältigung betraut werden oder betraut worden sind. Darin liegt das Erfolgsgeheimnis populistischer Rhetoriken, die durch Rückzug in den Nationalstaat den Rückbau von Komplexität versprechen, das Vorhandensein dieser Komplexität aber nicht etwa der Verfasstheit der Welt, sondern den Machenschaften abgehobener Politiker und Bürokraten zurechnen. In psychoanalytischem Vokabular würde man sagen, dass Repräsentation im klassischen Sinn nach dem Modell der Über-Ich-Beziehung organisiert ist. Der Repräsentant als väterliche, zu Vernunft, Affektkontrolle, Langsicht und Gehorsam mahnende Instanz. Ihm diesem Gehorsam aufzukündigen, verschafft eine kindlich-rebellische Freude. Sie wird allerdings früher oder später dadurch getrübt, dass der Schritt in die Regression einen Schwarm neuer Komplexitäten erzeugt, wofür der Brexit das schönste Beispiel sein dürfte. Und das hat ja Daniel Thüm gerade auch dargelegt. Die Beziehung zum populistischen Führer ist dagegen anders modelliert, als Identifikation nicht im Register des Über-Ich, sondern des Es, in der Terminologie Freuds. Sie ist befreiend insofern, als sie von all den kulturellen und sprachpolitischen Imperativen der politischen Elite erlöst, als Lizenz endlich sagen und tun zu dürfen, was man angesichts des herrschenden Meinungsdrucks bisher nicht sagen und tun durfte. Weshalb der populistische Führer so gar nichts von dem hat, was man angesichts der von ihm geäußerten Kritik an der moralischen Korruption der herrschenden Klasse erwarten würde. Er ist kein Savonarola, kein asketischer Armutsprediger, kein moralisch unbestechlicher, allen Skandalen denkbar fernstehender Mann, sondern einer wie Berlusconi oder Trump, der alles hat, Geld, Willen, Golfplätze, Frauen, was ich auch gerne hätte. Und die politischen Repräsentanten, sie geraten dadurch in eine geradezu schizophrene Situation, nämlich als Objekte der Aggression die Folgen des gegen sie gerichteten Hasses auch noch implementieren zu müssen. In mühseliger Kleinarbeit, wie uns dargelegt worden ist. Boris Johnson kandidiert nicht, Nigel Farage ist zurückgetreten, die hyperkomplexe Neuregelung des Verhältnisses zwischen Großbritannien und der EU ist anderen und vor allem dann den gescholtenen EU-Bürokraten überlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.